Das mit dem Klatschen hat ja jetzt richtig gut geklappt, ey. Bin ich froh. Voll gut. Schon mal ein was gelernt heute, ne? Hat sich gelohnt. Können da noch so? Gut, bin ich auch froh. Und zwar, wenn ich euch jetzt gleich sage, was ich euch jetzt erzähle, könnt ihr noch mehr. Und zwar erzähle ich euch jetzt, wie ich der König meines Kindergartens geworden bin. Seid ihr bereit? Naja, dafür erzähle ich die Story noch nicht. Seid ihr bereit? Okay. Jetzt setzt ihr mich aber ganz schön unter Druck. Aber ich kann damit umgehen. Okay, also, damals im Kindergarten war es so, dass wir immer gespielt haben an unterschiedlichen Tischen. Sagt man hier eigentlich auch Kindergarten schon, ne? Ist nix so, nur in Bayern und so. Gut, kennt ihr. Also so groß war ich da ungefähr. Kita und so heißt es ja, glaube ich jetzt. Genau, auf jeden Fall, wir haben immer so an unterschiedlichen Tischen gespielt und irgendwann war die Zeit vorbei, wo so freies Spielen war. Und dann ist unsere Erzieherin zu so einem Schränkchen gegangen, hat da so eine kleine Klingel rausgeholt und dann hat sie geläutet und dann mussten alle anfangen aufzuräumen und dann war praktisch so die freie Spielzeit vorbei. Jetzt war aber der Clou, dass ich in meinem ganzen Kindergarten der Einzige war, der die Uhr lesen konnte. Also nur ich. So, richtig, nur ich. Und dann war es manchmal so, dass meine Erzieherin irgendwie eine Besprechung hatte und dann kam sie zu mir in so einem vertrauensvollen Ton, hat sie gesagt, also Lukas, du weißt Bescheid, heute habe ich eine Besprechung um 10:45, das Problem ist, du weißt ja, um 11 Uhr fangen wir das Aufräumen an und da du ja der Einzige bist, der hier im ganzen Kindergarten die Uhr lesen kann, würde ich dich bitten, meinst du, es wäre möglich, dass du heute mal das Glöckchen läutest? Na klar, ist es möglich, dass heute ich das Glöckchen mal läute. Und es waren die Tage, für die es sich gelohnt hat, in den Kindergarten zu gehen. Ich kann euch das sagen. Ich bin so gegen 10:45, als die Erzieherin den Raum verlassen hat, schon mal eine Kontrollrunde gelaufen. Um 10:50 habe ich mal das Schränkchen aufgemacht und geguckt, ob das Glöckchen da ist. Um 5:11 habe ich nochmal aufgemacht und geguckt, ob das Glöckchen da ist. Um 3:11 habe ich mal geschaut, dass das Glöckchen so Probe geläutet, so leise nur, dass es auch ja geht. Um 1:11 hatte ich es in der Hand, aber noch so gehalten, dass es nicht klingelt. Und um 11 Uhr auf meiner Uhr, weil ich der Einzige bei der Uhr lesen konnte, habe ich das Glöckchen geläutet und alle in meinem Kindergarten haben angefangen aufzuräumen. Wegen mir. So bin ich der König meines Kindergartens geworden und dann bin ich irgendwann in die Schule gekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, wir kennen das alle auf so eine Art und Weise und vielleicht sogar auch noch auf eine bisschen eine tiefgründigere Art und Weise, dass wir irgendwie uns wohlfühlen und das Gefühl haben, hey, ich bin richtig an dem Platz, wo ich jetzt gerade bin und es ist einfach okay. Aber es ist auch nicht immer so. Manchmal fühlen wir uns wie eine Klobürste, weil wir uns angucken und denken, hä? Ja, okay, Gott, ich glaube dir, dass ich kein Zufall und kein Unfall bin, aber ja, erklär mal ein bisschen so. Warum dieser Stiel, naja, der ist so richtig lang ist er nicht, aber richtig kurz auch nicht. Und für was ist dieses Loch hier oben? Seit wann hängt man Klobürsten auf eine Wäscheleine? Für was ist dieser Nöppel hier? Ich habe keine Ahnung. Die anderen Bürsten, die sind viel buschiger. Und wenn ich mich anschaue, ich bin nicht so eine buschige Bürste. Und was weiß ich, und wir schauen uns an und denken uns, Gott, warum hast du mich so gemacht? Was hast du dir bei mir gedacht? Also erklär mal, so ein Beipackzettel wäre gut gewesen irgendwie. Geht's dir manchmal so? Und du fragst dich, hey, warum bin ich so, wie ich bin? Ich erkläre euch das mal ein bisschen. Klobürste ist dazu da, um den Dreck wegzumachen. Im übertragenen Sinn, das sind so die Leute, die Seelsorge machen, die helfen einem, den Dreck vom Herzen wegzumachen. Habt ihr mal die Leute angeguckt, die heute ins Seelsorgeseminar gegangen sind? Die schauen alles so, na okay. Nee, gut, dass welche da waren, auf jeden Fall. Geht's dir manchmal so, dass du dich fragst, warum bin ich so, wie ich bin? Gott, warum hast du mich so gemacht? Ich glaube dir, dass du dir was gedacht hast bei mir, aber ich weiß noch nicht genau was. Dann dürfen du und ich immer noch ein bisschen mehr entdecken, was sich Gott bei uns gedacht hat, was Teil von diesem göttlichen Design in unserem Leben ist. Und ich habe dir ein Zitat mitgebracht Und zwar sagt da John Ortberg, eine Berufung ist etwas, das du entdecken kannst und nicht etwas, für das du dich entscheiden kannst. Und genau darum soll es heute Abend in dieser Abschlusssession nochmal gehen, dass wir anfangen, gemeinsam zu entdecken, warum Gott dich so gemacht hat, wie er dich gemacht hat. Warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Warum du so bist, wie du bist. Was hat mein spezielles Design, so wie Gott mich gemacht hat, mit meiner Bestimmung und mit meiner Berufung zu tun? Und diese Message heute Abend, diese Predigt heute Abend, die soll viele Dinge nochmal praktisch machen. Heute Morgen haben wir uns mit dem Träumen beschäftigt, irgendwie mit unserem Alltag und unserer Zukunft und überlegt, was Berufung damit zu tun hat. Und jetzt in dieser letzten Session soll es wirklich nochmal um konkrete, praktische Schritte gehen, wie du wirklich entdecken kannst, was sich Gott bei dir gedacht hat und wie du ganz wertvolle Hinweise bekommen kannst, was deine Berufung sein kann und was Gott mit dir vorhat. Und so konkret und so praktisch zu werden, ist ein gutes Gegenmittel dagegen, nach so einem Tag voller Input in so eine Lethargie, in so eine Passivität zu verfallen und wirklich konkrete Schritte zu gehen. Und das ist mein Wunsch für heute Abend, dass du von hier weggehst und konkrete nächste Schritte im Kopf hast, was wirst du tun, um deine Bestimmung, deine Berufung rauszufinden. Und ich möchte mit euch über ein Modell nachdenken, haben schon viele unterschiedliche Leute verwendet, und zwar wollen wir über drei unterschiedliche Bereiche in deinem Leben nachdenken. Ich nenne das einfach die drei Kreise. Diese drei Kreise stehen für drei unterschiedliche Bereiche in deinem Leben. Und wenn wir diese drei Bereiche unter die Lupe nehmen und mit so einem Entdeckermodus da rangehen, dann können wir wichtige Hinweise dafür bekommen, was Gott sich mit unserem Leben gedacht hat und warum Gott dich genauso gemacht hat, wie er dich gemacht hat. Und noch ein wichtiger Hinweis, jeder von euch hat so ein Booklet bekommen, hier liegt praktischerweise eins, und es ist wirklich nicht nur das Programmheft, sondern du kannst es umdrehen, und der Thomas hat sich viel Mühe gegeben, das so zu gestalten, dass es richtig heiß und nice aussieht und mal richtig Lust hat, es anzuschauen. Ich habe ein bisschen mich... Ja. Ich habe mich ein bisschen um Inhalt gekümmert, da sind wirklich ein paar Fragen dabei, paar irgendwie so Themeneinheiten, wo du rangehen kannst und persönlich an dem Thema weiterarbeiten kannst, weißt du, weil deine Berufung entdeckst du nicht an einem Tag, sondern da braucht es einen Prozess, da musst du irgendwie ein bisschen Gedankenkraft investieren, da musst du ein bisschen vorwärts gehen, ein bisschen selber nachdenken, mit einem Mentor nachdenken, vielleicht mit einer Jugendgruppe drüber nachdenken und Gott fragen und in so einem Prozess sein. Und ich habe schon gehört von einer Jugendgruppe, die werden die nächsten 4 Abende, wenn sie sich treffen, die an diesem Booklet weiterarbeiten, und um das zu intensivieren und praktisch zu machen. Und ich gebe dir den Tipp, mach das einfach genauso. Schnapp dir jemand, ob Hauskreis, Jugendgruppe, Mentor, keine Ahnung, besten Freund, beste Freundin, und arbeite da weiter. Weil sonst wird es irgendwie einfach nur vorbeigehen und nicht nachhaltig Veränderung bringen. Und jetzt möchte ich mit dir einsteigen in den ersten von den drei Lebensbereichen, die wir untersuchen wollen, den ersten Kreis, und ich nenne den deine Grundwerte. Und dabei soll es darum gehen, um Wahrheiten, die Gott in dich eingepflanzt hat, die irgendwie in dir drin sind, Dinge, die dir wichtig sind, Leidenschaften, Herzensthemen, Herzensanliegen, vielleicht auch Herzensmenschen, die dir einfach besonders wichtig sind, wo du gar nichts machen kannst. Du hast automatisch irgendwie eine Leidenschaft dafür, du hast automatisch irgendwie ein Anliegen. Und ich habe dir einen Text mitgebracht aus 2. Korinther 13, Vers 8, und zwar schreibt da Paulus Folgendes. Schließlich könnten wir niemals etwas gegen die Wahrheit tun. Wir können immer nur für die Wahrheit eintreten. Und ich möchte es so ein bisschen anwenden und übertragen auf diese Grundwahrheiten, auf diese grundlegenden Dinge, die uns wichtig sind, die uns auf dem Herzen liegen, die uns auf dem Herzen brennen. Und wir kennen immer wieder Menschen, und wenn wir an sie denken, dann wissen wir, die stehen für irgendwas. Die stehen für so bestimmte Prinzipien, bestimmte Grundwerte, bestimmte Wahrheiten. Zum Beispiel Salomo aus dem ersten Teil der Bibel steht für Weisheit. Oder David steht vielleicht irgendwie für Sehnsucht nach Gott, wenn man die Psalmen so durchliest. Oder Petrus, positiv ausgedrückt, Entdeckergeist. Oder negativ ausgedrückt, mit dem Kopf durch die Wand, wie auch immer. Oder Mose steht vielleicht irgendwie für Leitung, Leiterschaft. Oder Nehemia für Vision. Übrigens, falls ihr es noch nicht gewusst habt, meine Lieblingsperson in der Bibel. Oder auch außerhalb so von der christlichen Szene, außerhalb von der Bibel, Steve Jobs, der Apple-Gründer, steht aus meiner Sicht für Innovation, egal ob du zur Sekte gehörst oder nicht, ich gehöre dazu. Oder Donald Trump steht für Chaos, würde ich sagen, so einfach mal, ohne Wertung. Also diese Grundwerte stehen für Werte, die irgendwie in unserem Herzen sind, die irgendwie in uns verankert sind und für die wirklich wir auch bereit sind zu kämpfen. Also da werden wir irgendwie emotional, da werden wir irgendwie, da sind wir nicht kompromissbereit, da geht es irgendwie ans Eingemachte. Das können auch bestimmte Menschengruppen sein, die uns wichtig sind, bestimmte Themen, die uns einfach am Herzen liegen. Und das können Sachen sein, die, da müssen wir uns einfach aufregen. Wenn wir irgendwie da angegriffen werden oder wenn es irgendwie darum geht, dann geht es an unsere Emotionen. Zum Beispiel, so ein Grundwert könnte sein Pünktlichkeit. Die Leute, die irgendwie diesen Wert nicht so haben, die kommen leicht in Reibereien mit Leuten, die unpünktlich sind und die pünktlich sind. Und die Pünktlichkeitsgrundwert, Leute, die rasten aus, wenn sie mal 3 Minuten warten müssen. Oder ich erlebe das irgendwie, dass für mich einer meiner Grundwerte so Wertschätzung ist und Ermutigung. Und mir ist es wichtig, in Teams, in denen ich arbeite irgendwie oder die ich auch leite oder in denen ich einfach, ja überall wo ich bin, ich liebe einfach so ein wertschätzendes und so ein ermutigendes Umfeld. Und wenn das nicht da ist, dann fühle ich mich nicht wohl und ich kämpfe dafür und ich tue da was dafür, dass es ein ermutigendes Umfeld ist, dass man sich gegenseitig wertschätzt. Oder in der Beziehung zu meiner Frau ist es so, dass wir beide unterschiedliche Grundwerte so im Bereich Struktur und Planung versus Spontanität haben. Also ich bin der Spießer, kann man sagen, und sie ist die Kreative, um das möglichst positiv zu machen. Also ich bin der Typ, ich habe einen Plan für einen Tag und dann machen wir das so. Und die Anne geht kreativer auch mit Tagesplänen um. Und wie ihr euch vorstellen könnt, manchmal reibt sich das irgendwie, weil wir da unterschiedliche Grundwerte haben. Wir sind bald 5 Jahre verheiratet, wir können jetzt mittlerweile damit umgehen, einigermaßen. Aber ihr kennt es, dass da, wo so Grundwerte irgendwie gegeneinander kommen, da gibt es Reibung. Sorgt zwar für Wärme und dann auch für Wohlbehagen, aber erstmal auch für Reibung. Und deswegen möchte ich dir ein paar Fragen stellen, die dir so ein bisschen Hinweise geben können, was könnten deine Grundwerte sein. Was frustriert dich? Was möchtest du ändern? Was macht dich aus? Wofür stehst du? Bei welchen Themen wirst du irgendwie emotional? Wofür brennt dein Herz? Wo spürst du irgendwie, dass dein Herz schneller schlägt oder dein Herz schwer wird? Was hält dich nachts wach? Also Netflixen zählt da nicht dazu, ne? Welche Menschen liegen dir besonders am Herzen? Was sind so deine Herzensmenschen? Die Antwort auf diese Fragen oder die Antworten auf diese Fragen geben dir Hinweise, was die Grundwerte in deinem Leben sein können. Und der zweite Kreis, den ich mit dir entdecken möchte, der zweite Lebensbereich ist deine Geschichte. Die Geschichte, die dich geprägt hat, das, was du bis jetzt erlebt hast. Und wenn wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen, mit unserer Lebenszeit bis jetzt sozusagen und die unter die Lupe nehmen, dann werden wir viele wertvolle Hinweise bekommen, die uns helfen, unsere Bestimmung, unsere Berufung rauszufinden. Weil unsere Geschichte uns zu der Person gemacht hat, die wir jetzt sind. Und die Herausforderung ist sozusagen, in den Rückspiegel zu schauen und gleichzeitig nach vorne zu schauen. Versteht ihr das? Die Kfz-Mechaniker unter euch zeigen mir jetzt einen Vogel, aber in den Rückspiegel zu schauen, vielleicht so mit einem Auge in den Rückspiegel und gleichzeitig überlegen, was bedeutet das für meine Zukunft? Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, das ist wahrscheinlich der meist falsch verstandene Bibelvers, aber auch gleichzeitig der meist abgedruckte Bibelvers aller Zeiten. Und ich lese ihn mal so vor, wie wir ihn immer falsch verstehen. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, fast alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also der Vers wurde auf Millionen von Kalendern, christlichen Kalendern abgedruckt, auf Millionen von schönen Postkarten mit einer grünen Wiese im Hintergrund. Normal müsste da eigentlich eher so Blitz und Donner im Hintergrund sein oder ein Sturm oder was auch immer. Auf christlichem Klopapier, alles Mögliche, überall war dieser Vers schon zu finden. Habt ihr nett? Ihr seid aber unfromm. Okay. Auf jeden Fall verstehen wir diesen Vers aber, glaube ich, immer irgendwie falsch. Wir glauben wirklich, dass da steht, fast alles. Und wir vergessen, dass dieser Vers gerade für die schwierigen, für die herausfordernden Zeiten da ist. Wenn es mir blendend geht und ich einen warmen Burger und ein frisches bayerisches Kaltgetränk in der Hand habe und auf meinem Balkon sitze und es, die Vögel zwitschern und die Sonne geht, und da brauche ich diesen Vers nicht. Den Vers brauche ich, wenn es mir dreckig geht. Wenn es mir schlecht geht und ich nicht mehr weiter weiß, dann muss ich wissen, dass alles, und das Blöde an dem Wort alles ist halt, es meint alles und nicht fast alles, sondern alles. Und das ist irgendwie was, was wir mit Gott zusammen anfangen müssen zu verstehen, dass dieses alles in unserer Vergangenheit ein Schlüssel dafür ist, rauszufinden, was Gott mit uns vorhat. Die schmerzlichen Erfahrungen. Was sind Dinge, wo du froh wärst, wenn du das nicht erlebt hättest? Verlust. Schwierige Beziehungen, Konflikte, irgendwie schmerzhafte Begegnungen, die du hattest, Verletzungen, die du erlebt hast, Krankheit, Krisen. Das sind Dinge, die dazu beigetragen haben, dich zu dem Menschen zu machen, der du jetzt bist. Welche Personen haben dich besonders geprägt? Vielleicht ein Jugendleiter, ein Mentor, vielleicht auch deine Eltern, die dich positiv geprägt haben. Wo sind Freunde, die dir geholfen haben, irgendwie Next Step im Glauben zu gehen, mit Jesus weiterzugehen? Wo sind vielleicht aber auch Personen, wo du weißt, das war ein negativer Einfluss für mich und wo du manchmal traurig bist, dass du so viel Zeit mit einer Person verbracht hast? Was sind gute Erfahrungen, die du gemacht hast? Erfolge, wo du gemerkt hast, boah, da klappt was gut, da bin ich irgendwie erfolgreich. Was waren so prägende, positive Zeiten, vielleicht ein FSJ im Ausland, wo du zurückkamst und gemerkt hast, boah, jetzt ist wirklich was anders geworden in meinem Leben. Oder so Zeiten, wo du gemerkt hast, Gott, bring dich ein Stück weiter. Was waren solche positiven, prägenden Zeiten? Oder was waren vielleicht auch Wendepunkte in deinem Leben, wo sich was dauerhaft verändert hat? Vielleicht ein Wohnortwechsel, vielleicht hast du dir Schule gewechselt, vielleicht irgendwie ein Ortswechsel oder du hast dein Studium abgebrochen, um was anderes zu machen und du weißt jetzt im Nachhinein, das war irgendwie gut. Wo sind Wendepunkte in deinem Leben, die dich irgendwie geformt haben? Und weißt du, deine Geschichte ist einmalig. Niemand hat die gleiche Geschichte wie du. Deine Geschichte ist so einmalig wie dein Fingerabdruck. Und Gott hat alles, was du erlebt hast, benutzt, alle Begegnungen, die du hattest, alle Erfahrungen, alle Wendepunkte, was auch immer, benutzt, um dich zu formen und zu der Person zu machen, die du jetzt bist. Und ein geniales Beispiel dafür ist für mich immer Josef im ersten Teil der Bibel. Und ich habe euch mal seine Story mitgebracht als Grafik. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie er das erlebt hat. Er hat diesen Traum und Gott hat eine Bestimmung für ihn. Und es hat auch irgendwie einen kurzen Weg gegeben. Aber Gott ist kein Fan von Abkürzungen, wenn es darum geht, uns zu formen. Es gibt irgendwie da keine Abkürzungen. Sondern Josef muss so ein Auf und Ab und ein Auf und Ab erleben. Und lange Zeit ist es mehr Ab als Auf. Aber Gott benutzt es alles, um ihn zu formen, ihn zu prägen und zu dem zu machen, was er am Ende seines Lebens dann ist. Und Josef kapiert es. Im Rückblick sieht er die Fingerabdrücke Gottes in seiner Geschichte. Und er sagt zu seinen Brüdern, als er sie trifft, oder eigentlich sogar dann, da sagt er schon mal, als er sie zum ersten Mal wieder trifft und auch dann, als sein Vater gestorben ist, in 1. Mose 50 sagt er, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu halten. Und an einer anderen Stelle sagt Josef, Gott hat mich vor euch hergesandt. Also in seiner Geschichte sieht er Gott als den Handelnden. Er ist nicht so irgendwie so wabbelig in den Dingen, die ihm passieren und denkt halt, es passiert halt einfach so, sondern er sieht, dass Gott am Handeln und am Wirken ist, in den Aufs und Abs, und dass Gott es benutzt, um ihn zu formen und ihn zu prägen und ihn zu dem zu machen, was er gerade ist. Im letzten Herbst hatten meine Frau und ich eine wirklich anstrengende Zeit als Familie. Meine Frau war 4,5 Wochen im Krankenhaus, weil sie ist wieder schwanger. Im Juni bekommen wir noch einen kleinen Jungen. Und sie hat die Schwangerschaft nicht gut vertragen. Sie musste ständig brechen, bis zu 9 Mal am Tag, und war wirklich total schwach. Sie hat es manchmal nicht vom Schlafzimmer ins Bad geschafft. Da musste ich ihr helfen. Sie war 4,5 Wochen im Krankenhaus. Und ich war allein zu Hause mit meiner Tochter, musste arbeiten und im Krankenhaus und was weiß ich. Und ein Kollege von mir hat mir eine WhatsApp geschrieben und mir geschrieben, Lukas, das benutzt Gott nur, um dich vorzubereiten auf die Dinge, die noch kommen. Und ich denke mir, danke, voll ermutigend, ich will gar nicht, dass noch mehr kommt. Das langt mir eigentlich schon. Aber irgendwie ist es wirklich so. Das muss ja nicht unbedingt nur heißen, dass noch schlechte Dinge kommen, aber er benutzt die Dinge, in denen wir sind, um uns vorzubereiten auf das, was noch kommt, auf das, was er noch mit uns vorhat, um uns zu formen, um uns Erfahrung zu geben, um uns zu prägen und uns bereit zu machen für das, was noch kommt. Und wenn du über deine Geschichte nachdenkst mit Gott zusammen, dann bitt ihn um so einen Augenöffner-Moment. Weil wir oft unser Leben sehen wie so einen gewebten Teppich von unten. Wir sehen oft unser Leben so kreuz und quer und die Farben, der eine Faden läuft so quer durchs Bild irgendwie und dann lila ist neben rot und es beißt sich. Aber weißt du, Gott sieht diesen Teppich von oben und es gibt ein schönes, gut gewebtes Muster, das einem gefällt und das richtig gut aussieht. Und wir brauchen diesen göttlichen Blick auf unsere Geschichte. Wir brauchen diesen göttlichen Blick auf unser Leben, dass wir sehen können, wo Gott am Handeln war und wo er Dinge benutzt hat, um uns zu prägen und uns weiterzubringen und uns zu den Menschen zu machen, die wir jetzt sind. Also der zweite Kreis, der zweite Bereich, wo du viele Hinweise auf deine Bestimmung findest, ist deine Geschichte. Und der dritte Bereich sind deine Begabungen. Die Begabungen, die Gott dir mitgegeben hat. Und ich habe euch einen Text mitgebracht aus Römer 12, Vers 6, und da lesen wir Folgendes. Wir haben ganz unterschiedliche Gaben, so wie sie Gott uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Und viele Leute unterscheiden zwischen Geistesgaben, zwischen Begabungen, zwischen Fähigkeiten, auch irgendwie erlernten Fähigkeiten. Aber ich glaube, die Unterscheidung ist in erster Linie nicht so wahnsinnig wichtig, weil alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Und wenn du das, was Gott dir gegeben hat, egal ob das eine geistliche Begabung ist, ob das eine natürliche Begabung ist, ob das was ist, was du gelernt hast, wenn du das für Gott einsetzt, am Ende vom Tag wird Gott dadurch geehrt. Und das ist das Ziel von deinen und meinen Begabungen. Und ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Alles, was man kann man für Gott einsetzen. Und ich weiß, so unser christlicher Reflex ist so, wir denken, oh, ich kann aber nichts und ich bin Christ und deswegen muss ich so scheindemütig sein und ich, ach, nö, bei mir gibt's nichts, ich kann nichts gut, ich weiß nur, was ich schlecht kann. Und wir reden über unser Leben wie so aus dem Leben eines Taugenichts-Story. Aber das stimmt nicht. Die Autoren vom zweiten Teil der Bibel sind sich einig, wenn sie über Gaben sprechen, dass jeder begabt ist. Und es ist ungefähr so wie bei dem Wort alle. Alle meint alle und jeder meint jeden. Also da kannst du dich nicht drunter wegducken. Du kannst was. Du musst nur rausfinden, was Gott dir gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir das sagt Paulus nur ein paar Verse später, dass wir eine nüchterne Selbsteinschätzung bekommen. Also dass wir wissen, was können wir gut und dass wir wissen, was können wir nicht so gut. Das ist wichtig, dass du das irgendwie einschätzen kannst. Ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich nicht so der Hammer-Handwerker bin. Also ich bin einfach da nicht so mit meinen Händen, kann ich nicht so viel machen wie andere Leute. Mein Schwiegervater übertreibt es dann manchmal so ein bisschen und will mir zeigen, wie man Rasenmäher anmacht. Ja, okay. Hab zwar studiert, aber so blöd bin ich trotzdem nicht. Kriege ich irgendwie hin und so. Und das ist wichtig, dass wir wissen, was können wir nicht. Aber es ist auch wichtig zu wissen, was kann ich? Was hat Gott mir gegeben, was ich vielleicht besser kann als andere? Und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich mich dann besser fühle, sondern dass ich einfach weiß, was hat Gott mir geschenkt? Was hat er mir anvertraut? Die Frage, die du dir stellen musst, was ist dein Ding? Was kannst du? Was hast du drauf? Und dass du dann anfängst, deine Begabungen zu entdecken und weiterzuentwickeln und das Maximale rauszuholen aus dem, was Gott dir gegeben und was er dir anvertraut hat. Und der Gedanke ist, dass du von Gott was geschenkt bekommen hast, um es weiter zu verschenken. Dass Gott dir was anvertraut hat, dass andere Leute was davon haben. Dass die Menschen um dich herum dadurch bereichert werden und inspiriert werden. Und ich habe mal ein Gespräch mit einem Jugendlichen gehabt, der zu mir gesagt hat, hey, Lukas, in meiner Gemeinde gibt es keinen Platz für mich. Ich kann nicht mit Kindern, ich kann keine Musik machen und ich kann nicht vor Leuten sprechen. Im Reich Gottes gibt es keinen Platz für mich. Weißt du, das ist der absolute Quatsch. Hör bitte auf, von deiner Gemeinde ausgehend zu denken. Du kannst nicht nur das machen, was es in deiner Gemeinde gibt. Vielleicht bist du derjenige, der was kann, was niemand anders in der Gemeinde kann. Und du sollst derjenige sein, der diesen Bereich in der Gemeinde neu anfängt, aufbaut und nach vorne bringt, weil niemand anders das machen könnte. Also wenn du in keine Kategorie in deiner Gemeinde passt, dann vielleicht musst du eine neue Kategorie in deiner Gemeinde anfangen. Alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Und du musst nur überlegen, wie kann ich das, was ich kann, für Gott einsetzen? Also möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Was kannst du einfach gut? Wo geben dir Leute Feedback und da wäre es fast peinlich, wenn du sagen würdest, das kann ich nicht. Oder was würdest du gern mal ausprobieren? Wo hast du schon immer Lust drauf, das einfach mal anzupacken? Welche Tätigkeiten erfüllen dich? Wo erlebst du so einen Flow? Wo geht die Zeit einfach so vorbei und du merkst es gar nicht? Auch hier zählt Netflixen nicht. Aber welche Dinge machen dir einfach so Spaß und erfüllen dich so? Und was tust du mit Leidenschaft? Und deine Begabungen, das rauszufinden, ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis auf deine Bestimmung, auf deine Berufung, auf das, was Gott mit dir vorhat, was er mit dir machen möchte. Das sind die drei Kreise. Wir haben diese drei Kreise jetzt mal zusammen angefangen zu entdecken. Und dass du wirklich da weiterkommst, dazu musst du zu Hause das Booklet nochmal zur Hand nehmen und da ein bisschen arbeiten und dir diese drei Kreise nochmal genauer anschauen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du in so einem Entdeckermodus bleibst, weil es ist schon alles da. Es sind schon alle Hinweise auf deine Berufung da. Und ich möchte dir das mal an einem Beispiel deutlich machen. Als ich mein erstes Auto gekauft habe, wollte ich unbedingt so einen Bordcomputer haben, wo man lesen kann, wie viel Benzin man verbraucht und so weiter. Und wie schnell ich gefahren bin, keine Ahnung. Weiß auch nicht warum, aber finde ich halt cool und so. Ne? Und dann stand eigentlich in der Annonce, dass mein Auto, das ich kaufen wollte, einen Bordcomputer hat. Und dann bin ich da hingegangen und frage, hey, was ist eigentlich mit dem Bordcomputer? Und sage, hat keinen Bordcomputer. Und ich denke mir, blöd, kaufe ich halt trotzdem. Ne? Und dann fahre ich glaube ein halbes Jahr bin ich mit dem Auto rumgefahren und dann spiele ich irgendwie so an dem Lenkrad rum und habe den Bordcomputer schon vergessen. Und plötzlich komme ich auf irgendeine Taste, auf die ich vorher noch nie gedrückt habe und zack, geht der Bordcomputer an. Und ich denke mir, Alter, ich bin ein halbes Jahr mit Bordcomputer rumgelaufen und ich habe es nicht mal gemerkt. Und weißt du, genauso ist es bei dir. Es ist alles schon da. Es ist alles schon da und du musst es nur entdecken. Wenn ich bei meinem Auto im Entdeckermodus gewesen wäre, hätte ich diese Taste schon viel schneller entdeckt und wäre nicht ein halbes Jahr ohne Bordcomputer rumgefahren. Du musst im Entdeckermodus sein. Du musst auf dein Leben schauen mit so einem göttlichen Entdeckermodus mit Gott zusammen und sprechen, hey, zeig mir, was meine Geschichte mit mir zu tun hat, zeig mir, was meine Begabungen mit meiner Berufung zu tun haben, zeig mir, was du für Grundwerte in mich hineingelegt hast. Und vielleicht können wir mal die Übersicht einblenden. Es geht jetzt darum, in einem letzten Schritt noch diese drei Kreise zusammenzubringen und zusammenzufügen und zu überlegen, was haben diese drei Kreise miteinander zu tun. Und in der Schnittmenge, die sich aus diesen drei Kreisen ergibt, dort findest du ganz wichtige und wertvolle Hinweise auf deine Berufung. Das bedeutet nicht, dass das irgendwie wie eine magische Formel ist, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst, dass du dann sofort eine Ahnung davon hast und dass dann irgendwie dieser Himmelszettel kommt oder der Busch des Brennen anfängt oder was auch immer. Aber diese Dinge, diese Schnittmenge, was diese drei Lebensbereiche miteinander zu tun haben, das gibt dir wertvolle Hinweise auf das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und wenn du das irgendwie für dich mal gemacht hast, wenn du in diesem Entdeckermodus warst, dann bitt Gott dir zu zeigen, hey, was hat meine Begabungen, was hat meine Geschichte und meine Grundwerte miteinander zu tun? Und um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich das aus meinem Leben erzählen, wie ich das erlebt habe und wie diese Bereiche in meinem Leben zusammenhängen und miteinander irgendwie mich in meine Bestimmung, in meine Berufung geführt haben. Und jetzt ist die erste Gefahr für dich, dass du dich mit mir vergleichst oder dass du copy and paste. Ihr wisst noch, heute früh in der Session 2, dass du das machst. Ich erzähle das als Beispiel. Das ist das, wie Gott mit mir einen Weg gegangen ist. Und mit dir wird dann anderen gehen. Und es soll nur ein Beispiel sein. Und bitte schalt den Vergleichen-Modus aus, okay? Wenn du jetzt denkst, ja, das war halt bei dir so. Ja, stimmt. Bei mir war es so, bei dir wird es anders sein, aber Gott wird mit dir einen Weg gehen. Also, meine Geschichte, wenn ich über die nachdenke, dann weiß ich, dass ich als junger Mensch, als Teenager, als Kind viel durch Camps und Freizeiten geprägt wurde. Meine Schritte im Glauben bin ich auf Camps und Freizeiten gegangen. Das war für mich mega prägend und ich habe bald angefangen, auf solchen Solas und so bei uns in der Gegend mitzuarbeiten, bin da selber geprägt worden und habe auch relativ bald da Leitungsverantwortung gehabt. Also es waren für mich mega prägende Sachen. Und da bin ich irgendwie auch so, bin ich gewachsen, bin ich weitergekommen. Du kannst ruhig noch bei dem anderen Bild bleiben kurz. bin weitergekommen. Und was in meiner Geschichte noch eine Rolle spielt, ist, dass ich viel Theater gespielt habe. Ich habe irgendwie in der Schulzeit wahrscheinlich 6 Jahre lang auf Bühnen gestanden und irgendwie versucht, Leute zu unterhalten und Sachen auswendig gelernt und keine Ahnung. Und habe irgendwie gelernt, vor Menschen zu sprechen. Was meine Grundwerte betrifft, habe ich euch vorhin schon angedeutet, so Wertschätzung ist mir wichtig, weil ich es erlebt habe, dass es ein Team aufblüht, wenn da ein ermutigendes Umfeld ist und dass ein Team irgendwie untergeht, wenn man sich nur kritisiert und keine Wertschätzung da ist. Und Begeisterung ist ein wichtiger Wert für mich. So durch Camps und sowas wurde ich irgendwie ziemlich begeistert und habe das erlebt, irgendwie, dass das Glaube begeisternd sein kann. Und Begeisterung ist für mich ein hoher Wert. Es hat den Vorteil, dass ich mich leicht begeistern lasse. Aber es hat auch den Nachteil, wenn Dinge mich nicht begeistern, dann mache ich die einfach nicht. Dann rutschen die auf der To-Do-Liste ganz nach unten und dann kriege ich irgendwie Ärger, weil ich Sachen vergesse, wie zum Beispiel irgendwelche Anträge bei Krankenkassen. Finde ich nicht so begeisternd. Und ein Wert für mich ist noch Lebensveränderung, weil ich gemerkt habe auf den Freizeiten und auf dem Sola und was mich geprägt hat, dass Glaube lebensverändernd ist. Das ist was mit meinem Leben zu tun hat. Was meine Begabungen betrifft, habe ich relativ schnell gemerkt, weil ich früh in Verantwortung gekommen bin, dass ich irgendwie leiten kann oder dass Gott möchte, dass ich Teams anleite und dass es mir irgendwie leicht fällt, vor Menschen zu stehen und was zu erklären, irgendwie zu predigen. Und jetzt ist es irgendwie in den letzten Jahren hat Gott es so zusammengefügt und ich darf jetzt unterwegs sein in ganz Deutschland als Jugendreferent. Das ist dieser Weg, den Gott mit mir gegangen ist. Und das erzähle ich jetzt in 3 Minuten, aber das hat Jahre gedauert, dass ich das so rausfinden konnte. Und es ist ein Prozess einfach. Und jetzt zeige ich euch meinen Desktop-Hintergrund. Da habe ich mal in einem Satz das zusammengefasst, was meine Berufung oder meine Bestimmung ist. Ich diene Jesus und Menschen als wachsender Kommunikator und Leiter. Das ist das irgendwie, was Gott mit mir gemacht hat. Und das hätte ich auch als Lehrer machen können. Ich habe jetzt irgendwie halt so einen Frommen-Job, aber ich könnte auch als Lehrer diese Dinge ausüben und in diesen Dingen leben. Und jetzt am Ende von diesem Tag möchte ich dich echt ermutigen und herausfordern, dass du nächste Schritte gehst. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie du am Ende von diesem Tag hier rausgehst. Die eine Möglichkeit ist, dass du überwältigt bist und dass du denkst, oh, ist so viel. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und keine Ahnung, ey. Und der hat so schnell gelabert, der Typ. Und es war so viel. Und dann dieses Seminar noch. Und ach, ich lasse es einfach. Die andere Möglichkeit ist, dass du nicht überwältigt bist, sondern dass du übermotiviert bist und denkst, wow, 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 jetzt muss ich aber los. Und jetzt mache ich das und das und den muss ich fragen. Und das, den Kurs ausfüllen in 3 Stunden. Und schnell und hier und da. Und wisst ihr was? Egal, ob du überwältigt oder übermotiviert bist, beides wird nichts bringen. Beides wird irgendwie nicht nachhaltig sein und beides wird nicht für Veränderungen in deinem Leben sorgen. Was du machen musst, ist einfach nächste Schritte gehen. Zu überlegen, was ist jetzt dran? Weder resignieren, noch alles auf einmal anpacken wollen und so hyperventilierend irgendwo rangehen. Sondern einfach kleine nächste Schritte gehen. Überleg dir, mit wem du dich auf die Suche nach deiner Berufung machen kannst. Wer könnte dein Partner sein? Wer könnte dir helfen? Vielleicht ein Mentor, vielleicht ein guter Freund, vielleicht irgendwie eine Kleingruppe, ein Hauskreis. Mit wem könntest du dich auf die Entdeckungsreise machen? Schreib dir auf, was hat Gott dir heute wichtig gemacht? Ein guter nächster Schritt könnte auch wirklich sein, diesen Entdeckerkurs, den wir dir mitgeben in diesem Booklet, einfach zu machen in den nächsten Wochen und mit Gott im Dialog zu sein, ihn einzuladen, dich zu prägen und dir Dinge deutlich zu machen, dir Dinge aufs Herz zu legen. Und ich kenne das auch, dass wir Ausreden vorbringen und sagen, okay, in einem halben Jahr mache ich es, wenn ich diese Prüfung geschafft habe. Okay, ich mache es, wenn ich mit der Schule fertig bin. Ich mache es, ja gut, dann machst du es irgendwann, wenn du im Altersheim bist. Und dann ist es irgendwie, ja, dann kannst du es auch noch machen, aber es ist besser, wenn du es jetzt machst. Schieb's nicht auf, bring keine Ausreden vor, fang jetzt an, geh jetzt einen nächsten Schritt. Wir denken oft, unsere Zeit wird noch kommen. Wir denken oft irgendwie so, meine Zeit wird kommen, wenn ich erstmal mit der Schule fertig bin, wenn ich erstmal verheiratet bin. Weißt du was? Deine Zeit wird nie kommen. Deine Zeit ist jetzt. Du wirst Gott nie besser dienen können als jetzt und heute und morgen, wenn du kleine nächste Schritte mit Gott gehst. Und ich möchte dir zum Abschluss von einem Mädel erzählen, die das verstanden hat. Ich möchte dir von Brooke erzählen, die verstanden hat, dass man seine Bestimmung leben kann, egal wie alt man ist. Brooke ist 14 Jahre alt, Sie lebt in Amerika, ist ein junges, hübsches Mädchen, voller Liebe für Jesus, voller Liebe für Menschen. Und sie hat in ihrer Schule so eine Kleingruppe gegründet, so einen Schülerbibelkreis. Und weil die jungen Leute, die Mitschüler, die das sind, kein Geld haben, um sich Bibeln zu kaufen, geht sie babysitten, um Geld zu verdienen, um für ihre Mitschüler und Schülerinnen Bibeln zu kaufen. Und sie prägt diese Menschen. Und im Alter von 12 Jahren schreibt sie in ihr Tagebuch Folgendes. Das möchte ich dir vorlesen. 12 Jahre ist dieses Mädel alt. Sie schreibt: Ich werde das Leben in vollen Zügen genießen. Ich werde glücklich sein. Ich werde mich glänzend entwickeln. Ich werde freundlich zu anderen sein. Ich werde ganz locker bleiben und anderen von Christus erzählen. Ich werde Abenteuer bestehen und die Welt verändern. Ich werde mutig sein und so bleiben, wie ich wirklich bin. Ich werde keine Probleme machen, sondern stattdessen anderen bei ihren Problemen helfen. Weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. Oh, es wird gute und schlechte Zeiten geben, aber ich werde die schlechten wegwischen und mich nur an die guten erinnern. Ich werde einer der Menschen sein, die irgendwo hingehen mit einer Mission, einem großartigen Auftrag, einem Traum, der die Welt verändert. Und nichts wird mich daran hindern. Ich werde ein Beispiel sein für andere. Ich werde um Führung beten. Ich habe das Leben noch vor mir. Ich werde anderen die Freude schenken, die ich habe. Und Gott wird mir mehr Freude geben. Ich werde alles tun, was Gott mir sagt. Ich werde den Fußstapfen Gottes folgen. Ich werde mein Bestes geben. Weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die leben, um bereits in jungen Jahren Geschichte zu schreiben. Und weißt du, was dann passiert ist, als Brooke 14 Jahre alt war? Sie fährt vom Kino heim mit ihren Freunden und sie geraten in einen Autounfall und sie stirbt. Im Alter von 14 Jahren. Und zu dem Trauergottesdienst, Abschiedsgottesdienst, kommen 1500 Menschen, überwiegend Schüler aus ihrer Schule. Und der Prediger lädt die Leute ein, ihr Leben Jesus zu geben. Und weil viele Brooke gekannt haben und wussten, wie sie gelebt hat, geben an diesem Abend 200 Menschen ihr Leben Jesus. Und am Ausgang werden die Bibeln von Brooke verschenkt. Weißt du, ich werde einer dieser Menschen sein, die bereits in jungen Jahren Geschichte schreiben. Weißt du, Brooke hat verstanden, dass unsere Umstände keine Ausrede sein können, um unsere Bestimmung zu leben, um für Gott da zu sein, ihm unser Leben hinzuhalten und zu sehen, wie er was Gutes draus macht. Brooke hat verstanden, dass du 12 Jahre alt sein kannst, 13 Jahre alt sein kannst, 14 Jahre alt sein kannst, egal wie alt du bist, und für Gott da sein kannst und einen Unterschied machen kannst. Sie hat verstanden, dass Gott mit unserem Leben, mit unserer Geschichte, seine Geschichte weiterschreiben möchte. Und stellen wir uns mal vor, was möglich wäre, wenn wir alle von hier weggehen. Wenn wir alle von hier weggehen. Wenn wir anfangen, mit Gott zusammen zu träumen, diese vertikale Perspektive in unser Leben einladen. Wenn wir in unserem Alltag, in den Kleinigkeiten unseres Alltags, die Zukunft im Blick haben, an Jesus dran sehen, uns verändern lassen und vorwärts gehen und entdecken, was Gott mit unserem Leben vorhat, was er uns anvertraut hat, was er uns gegeben hat und was er mit unserem Leben machen möchte. Stellen wir uns mal vor, was möglich wird in Dresden, in Sachsen, in Deutschland, wenn wir aufstehen und mit Gott zusammen unsere Bestimmung, unsere Berufung entdecken und in unserem Umfeld einen Unterschied machen. Wäre das nicht großartig? Wenn wir am Ende von unserem Leben zurückschauen könnten und sagen könnten, Gott hat mit meiner Geschichte seine Geschichte weitergeschrieben. Follow your calling. Jetzt am Ende vom Tag möchte ich gern noch für dich beten. Und ich möchte in diesem Gebet eine Pause machen. Und wenn Gott dir was wichtig gemacht hat, wenn Gott zu dir gesprochen hat heute, Und wenn du in den nächsten Schritt gehen willst, wenn du irgendwie was anpacken möchtest, wenn du nicht unverändert von hier weggehen willst, dann darfst du in dieser Pause, in dem Gebet einfach aufstehen. Als ein Zeichen dafür, dass du weder überwältigt noch übermotiviert sein willst, sondern dass du den nächsten Schritt mit Gott zusammen gehen möchtest. Und dann möchte ich für dich nochmal besonders beten. Das ist so krass, mein Vater im Himmel, dass du uns siehst und dass du uns liebst und dass du mit unserem Leben was vorhast, dass du mit unserem Leben was bewirken möchtest und dass du uns so beschenkt hast mit einer Geschichte, die manchmal schwierig und manchmal schön ist und dass du uns Begabung gegeben hast und dass du Leidenschaften und Grundwerte in uns reingegeben hast. Und ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Du siehst das unglaubliche Potenzial, das hier in diesem Raum ist. Und ich bete, dass du es zur Entfaltung bringst. Ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst und dass wir bereit sind, für dich zu leben und mit dir gemeinsam deine Geschichte weiterzuschreiben. Und ich bete, dass du jetzt, wenn wir still werden, nochmal vor dir zu uns sprichst und dass du uns deutlich machst, was du mit uns machen möchtest, dass du uns anrührst und uns zeigst, was unser nächster Schritt ist und dass du uns Mut gibst, mit dir zu gehen, an deiner Hand zu gehen, zu wissen, dass wir nicht alleine gehen, dass wir mit einem gnädigen Gott gehen, der uns liebt in unserem Versagen und der uns verändern möchte in unserem Versagen. Und ich möchte beten, dass du uns jetzt viel Klarheit schenkst und dass du uns unser Herz aufmachst und bereit machst, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn du magst, kannst du jetzt in der Stille mit Gott sprechen und aufstehen, wenn du irgendwie den nächsten Schritt gehen möchtest oder dir was wichtig geworden ist. Ich möchte dir danken, Jesus, für jedes Herz, das du angerührt hast, für alles, was du heute deutlich gemacht hast. Und ich möchte beten für jeden, der sich vorgenommen hat, mit dir weiterzugehen, dass du in den nächsten Tagen Mut schenkst, wirklich konkrete Schritte zu gehen, mit dir im Dialog zu sein, mit dir Dinge auszuprobieren, mit dir über Fragen nachzudenken. Und ich möchte wirklich beten, dass du dich zeigst, dass du dich offenbarst und dass jeder, der hier ist, erleben kann im Alltag, dass du da bist, dass du unseren Alltag gebrauchen möchtest. Und ich möchte beten für jeden, der sich jetzt Dinge vorgenommen hat, dass du das festmachst und dass du viel Klarheit schenkst und Vision schenkst und wirklich diesen Traum, den du für unser Leben hast, uns deutlich machst. Danke, dass wir mit dir leben können, dass du unser Leben neu gemacht hast, dass du unserem Leben so viel Hoffnung und Bestimmung gibst. Amen.